Aufnahme vom 19.04.2015, einer Geschichte, die zeitlich gesehen einige Jahre nach den drei Bänden der Trilogie über die Hüterinnen und die Meister spielt, die auf Teralt sehr bahnbrechende Änderungen und Entscheidungen getroffen haben. Und in der es eigentlich nur um einen Urlaub geht. Nur, wenn die Hüterinnen mit ihrer Magie Urlaub machen, kann man von vornherein davon ausgehen, dass dieser Urlaub ein wenig anders verläuft als der Urlaub normaler Menschen. Daher diese Geschichte. Urlaub auf Terra Magica oder der Sinn des Lebens. Dass die Hüterin der Menschen nun schon seit mehr als 6 Jahren immer wieder ihre Sprechstunde in dem hellen Rundbau am dampfenden See abhielt, änderte nicht viel daran, dass sie nach den bis zu 5 Stunden immer mal wieder irgendetwas brauchte, an dem sie gefahrlos ihren hilflosen Zorn auslassen konnte. Niemand, der nicht eingeweiht war, ahnte, dass dies der Hauptgrund dafür war, dass der große Steinkreis von Portbach so ziemlich alles verbarg, was in ihm geschah. Wenn man sich den aufrecht stehenden hohen Steinnadeln von der Straße her näherte, sah man in seinem Innern mehrere Gebäude, Bäume und grünen Bewuchs, ohne zu ahnen, dass das, was man sah, eine Art Illusion war. Deswegen sah er auch immer menschenleer aus, was es in Wirklichkeit in seinem Innern, wenn es in Wirklichkeit in seinem Innern vor Leben pulsierte. Von außen sah niemand, wie die junge Frau eine Schrei ausstoßend eine Kugel aus gebrannter Keramik mit einem seltsam übermäßig muskulösen Arm und übergroßer Hand hochhob und gegen eine etwa 2 Meter hohe Steinkonstruktion schleuderte, die extra für diesen Zweck gebaut worden war. Die Kugel prallte in eine künstliche Ecke und explodierte förmlich. Dabei flammte die angebliche Steinkonstruktion auf und saugte die entstehende Energie auf. »Reicht eine?« fragte eine weitere junge, schlanke Frau mit dunklen Augen, die mit verschränkten Armen auf einem der Blöcke saß, die den Weg zum unscheinbaren Gebäude der Wassermühle säumten, und grinste die Werferin frech an. »Ja!« Die Werferin wurde rot, als sie merkte, dass ihre Stimme magisch verstärkt war, und korrigierte das sofort, ehe sie viel leiser wiederholte. »Ja, eine reicht. Ich werde nie verstehen, warum mich diese arroganten, selbstgefälligen...« Sie holte tief Luft und entspannte sich weiter. Sie hatte dieselbe Größe wie die dunkelhaarige Frau mit den fesselnden dunklen Augen, die auch so um die 20 zu sein schien, und hatte reichlich weibliche Rundungen. Aber auch die andere Frau war eindeutig weiblich. Sie aber war dabei so schlank, dass es fast schon dünn wirkte. Auch ein uninformierter Beobachter erkannte aber sofort die enge Verwandtschaft zwischen den beiden. Es gab hier aber nur wenig uninformierte Beobachter. Die drei Hüterinnen hatten zusammen mit den drei Meistern, sprich Jungen, eine uralte Prophezeiung erfüllt und waren damit in Windeseile auf ganz Terralt bekannt geworden. Die drei Schwestern kamen von der seltsamen Parallelwelt Terra, wo man so gedankenlos mit dieser Welt umging und so wenig von Magie hielt. Seit den Ereignissen vor mehr als 5 Jahren wusste auf Terralt jedenfalls fast jeder Zweite, wer die drei Hüterinnen waren und dass sie immer noch innerhalb des magischen Rings von Portbach lebten, zusammen mit ihrer Mutter und den drei Meistern, die mittlerweile genauso wenig mehr Jungen, sondern auch erwachsene junge Männer waren. Hätte ich damals gewusst, mit wie viel Dummheit und Egoismus ich es zu tun bekommen würde, hätte ich mir das mit dem Status der Hüterin der Menschen wirklich noch einmal überlegt, Janessa, erklärte die junge Frau und wischte sich mit dem Handrücken über die feuchte Stirn. Es war Hochsommer, und das Besuchshaus für Kranke lag schließlich genau an dem See, der direkt aus heißen Quellen tief im Boden gespeist wurde. Im Winter war das toll, aber im heißesten Sommer? Natürlich hätte Esther ihren Körper problemlos verändern können, aber auch darauf verzichtete sie schon seit langem. Sie war sie, und das war gut so. Natürlich nutzte sie ihre Fähigkeiten schon, wenn sie einmal unerkannt irgendwo hin wollte, aber veränderte sich partiell wie eben mit dem muskelbepackten Arm. Es war einfach viel befriedigender, die Kugel gegen Steine zu pfeffern, wenn das so richtig mit Kraft geschah. Ach komm, widersprach ihre Schwester grinsend, wenn du bedenkst, wie schrecklich normal unser Leben geworden wäre, wenn uns das Schicksal nicht von Terra hierhin verschlagen hätte. Außerdem kannst du jetzt immerhin Menschen helfen, die sonst keine Chance gehabt hätten und über kurz oder lang sterben müssten. Esther setzte sich auf den Felsbrocken ihr gegenüber und seufzte. Aber ich kann doch nicht allen helfen.
Wenn das Gottes Wille ist?
Ist das Gottes Wille, vollendete die Hüterin der Menschen den Satz. Eben. Du Baum auf zwei Beinen hast gut reden. Auch ich kann nicht allen Bäumen so helfen, wie ich es gerne will, gab die Hüterin der Bäume und Pflanzen zu bedenken. Trotzdem, erklärte ihre Schwester trotzig. Was war es denn dieses Mal wieder? Erkundigte sich Janessa und blickte zum Kreis der Steine, der mit einem Mal wieder einen lauter werdenden, komplizierten Klang erzeugte, und dann den bekannten Lichtkegel produzierte, der sich hoch über der Mühle zu einer Lichtkuppel vereinigte und damit die Ankunft neuer Reisender ankündigte, die von irgendeinem der anderen magischen Orte dieser Parallelwelt zur Erde gestartet waren. Diese Magie faszinierte sie noch immer. Ein Elternpaar mit einem ganz kleinen Wurm, bei dem die Tatsache, dass es überhaupt noch lebt, schon an ein Wunder grenzt, erklärte Esther müde. Ich könnte ein paar Auswirkungen lindern, aber an das eigentliche Problem komme ich auch nicht heran. Ein Problem in den Genen? Mutmaßte Janessa und Esther nickte. Und nicht eins mit Defekten, die ich vielleicht zu lösen versuchen kann, sondern es fehlt ein Stück, erklärte sie. Und die Eltern? Es waren nicht die Eltern, unterbrach sie die Hüterin. Die waren dankbar, dass ihr Mädchen weniger leiden muss, sie lachte bitter. Sie hatten einen arroganten und ziemlich unfähigen Heiler dabei, bei dessen selbstgefälligem Grinsen ich mich sehr beherrschen musste. Janessa lachte, als sie sich sofort an ein ähnliches Erlebnis erinnerte, bei dem sich ihre Schwester nicht so in der Gewalt gehabt hatte.
»Und du hast nichts gemacht?« wunderte sich Janessa,
woraufhin ihre Schwester errötete und ihren Blick auswich. »Na ja, fast nichts jedenfalls«, nuschelte sie. »Als sie ein Geschenk geben wollten, habe ich sie gebeten, es an ihren Heiler weiterzureichen, damit er versuchen sollte, jemanden zu finden, der ihm Wertschätzung für das Leben beibringen soll.« Janessa explodierte fast vor Lachen. »Du kannst manchmal so herrlich fies sein«, stellte sie kopfschüttelnd fest, als sie widersprechen konnte. Dumpfes Geklapper war von schräg hinter ihnen zu hören und eine gewaltige Hirschkuh kam den Weg von der Straße hinunter zum Steinkreis von Portbach und näherte sich in irrwitziger Geschwindigkeit. Sie bremste erst ganz kurz vor den jungen Frauen und ihre wunderschönen Flanken zuckten. Die beiden hatten sich gar nicht gerührt und blickten sie nur an. »Hallo, Schwester«, begrüßte Esther das gewaltige, schlanke Tier. »Da bist du ja ziemlich früh wieder zurück.« Das Tier begann sich zu verändern, und dann stand eine junge Frau bei ihnen, deren Augen schelmisch blitzten. »Als ob ich mich für den Beginn unseres gemeinsamen Urlaubs verspäten würde«, erklärte sie mit gerunzelter Stirn und streckte sich. Auch sie sah aus wie knapp 20, hatte eine umwerfende Figur und kein Gramm Fett am Körper. Dafür war sie als irgendein Tier einfach zu häufig unterwegs und genoss es mit eigener Kraft, unterwegs zu sein. Ihre beiden Schwestern nutzten viel häufiger die Möglichkeit, dorthin zu springen oder teleportieren, wo sie hin mussten. Mittlerweile waren sie so tief mit ihren magischen Quellen verbunden, dass es schon lange nicht mehr notwendig war, dass sich von den Meistern der Elemente und ihnen drei verbanden, um dorthin zu springen,
wo sie hinwollten. »Habt ihr schon gepackt?« erkundigte sich die Hüterin der Tiere, und Esther schüttelte den Kopf.
»Nein, aber wir kaufen uns auf Therma ja erfahrungsgemäß sowieso wieder dumm und dämlich.«
Janessa bekam leuchtende Augen und einen abwesenden Blick.
»Die haben aber auch wunderschöne Gewänder, Kleider und Schuhe.«
»Therma heißt nicht umsonst Terra Magica«, wandte Vanessa ein und seufzte.
»Nur schade, dass Mutter nicht mit kann.«
»Ihre magischen Quellen liegen halt zum großen Teil auf der Erde und ehemalige Terranerinnen können Terraltia leider immer noch nicht verlassen«, wiederholte Esther nur die Erklärung, die sie schon seit dem ersten missglückten Versuch ihrer Mutter, diese schillernde und ungewöhnliche Welt zu zeigen, kannten. Wir Hüterinnen sind zumindest davon ausgenommen. So wird es halt ein Urlaub nur für die Hüterinnen.
Hatten wir ja auch schon sehr lange nicht mehr, stellte Vanessa fest. Das gehört zu den wenigen Sachen von der Erde, die ich wirklich vermisse.
Sie blickte hoch zum Stand der Sonne.
»Es müsste eigentlich schon was zu essen geben«, stellte sie grinsend fest und lief schon los.
»Wer als Letzter im Zweithaus ankommt, ist eine lahme Schnecke.« Während des Essens gesellten sich auch nach und nach die drei jungen Männer zu ihnen, die vor Jahren als Jungen an ihrer Seite über die Zukunft des ganzen Planeten entschieden hatten. Pascal, der Herr des Wassers, lebte mit seiner Familie auf halbem Weg zwischen Portbach und St. Grenwald direkt am Fluss, der auf Terra Rhein hieß, kurze Zeit später gefolgt von Ephraim, dem Hüter der Luft. Als letztes stieß dann sogar noch Ian zu ihnen, der sogar seine Frau Rebecca und die neuen Zwillinge mit dabei hatte. Die Mittagszeit war schon lange vorbei, als die Mutter der drei Hüterinnen mahnte, »Ihr solltet euch langsam fertig machen, damit ihr nicht zu spät auf Therma ankommt.«
»Es ist echt schon so spät?« stellte Esther bei einem Blick auf die Uhr, die auf einem der schmalen Seitenwände im Zweithaus hing, fest und erhob sich.
»Sollen wir uns so um drei hier vor dem Haus treffen?« Janessa zuckte mit den Achseln und ihre Schwester Vanessa nickte.
»Eine Viertelstunde müsste reichen«, stellte sie fest und ging zur offenen Treppe ins obere Stockwerk.
Sie reichte natürlich genauso wenig wie die Tatsache, dass die drei schließlich mit Gepäck wieder auftauchten, das man nur schwer mit klein bezeichnen konnte, es sei denn, man bezeichnet je einen großen Reisekoffer von den Ausmaßen einer kniehohen Kiste, die keine von ihnen ohne Magie tragen, sondern nur gebückt ziehen konnte, als klein. Die drei grinsten sich an, und das nicht sehr schuldbewusst.
»Wolltet ihr nicht mit kleinem Handgepäck reisen?« erkundigte sich ihre Mutter trocken und umarmte dann nacheinander alle drei.
»Ihr habt ja sogar eure neueren Umhänge mit.«
»Nach dem eigentlichen Urlaub sind wir ja auch zu der Konferenz im Thermacenter eingeladen«, verteidigte sich Vanessa und strich fast liebevoll über den sattgelben Stoff ihres Umhangs mit den wunderschönen aufgesteckten Tiermotiven. Ihre Schwester Janessa hatte einen blauen Umhang mit Bäumen und winzigen bunten Blumen und ihre große Schwester Esther einen tiefroten mit Motiven von Menschen. Langsam sammelten sich mehrere Menschen an, um die drei zu verabschieden, und auch die schlanke blonde Frau erschien in ihrer Runde. Auch wenn sie so aus war, war sie kein normaler Mensch, sondern die Verkörperung des jahrtausendealten magischen Steinkreises von Portbach, die erst seit der Erweckung durch die drei und die drei Meister wieder über genügend Energie verfügte, um erscheinen zu können.
»Na dann noch viel Spaß auf Therma«, meinte die Frau zu den dreien.
»Soll ich euch beim Übergang noch sonst wie helfen? Eure Energien sind ja auch eher auf Terralt beschränkt.«
»Nein, das geht schon. Wir verbinden uns übrigens auch durchaus mit Therma«, widersprach Esther und steckte den einfachen Haarreif erneut ein, der ihre schulterlangen Locken zu bändigen versuchte.
»Als wir beim letzten Mal auf der Konferenz waren, dauerte es wohl fast 2 Tage. Aber dann waren wir auch mit dieser Parallelwelt verbunden.
Seid ihr soweit?
Los geht's.
Alle drei Frauen aktivierten ihr jeweiliges Energiepotenzial und waren von einem Leuchten passend zu ihren Umhängen umgeben. Dann aktivierte sich noch der Steinkreis und bildete schnell eine Kuppel aus weißer Energie. Nach einem blendenden Blitz verschwand der Dom aus Licht wieder und auch die drei Mädchen waren samt ihres Gepäcks verschwunden. Auch wenn das Reisen innerhalb des Planeten für die drei zu ihrem Alltag gehörte, war das Springen zu einem der anderen Parallelwelten, die zur Gruppe der Terra-Welten gehörten, schon etwas anderes. Wenn es geschah, war es aber auch genauso zuverlässig und einfach wie Sprünge auf Terralt. Die Vergangenheit hatte diese Aussage aber auch schon das eine oder andere Mal relativiert, und das traf auch dieses Mal zu. Höhere Mächte mischten sich an dieser Stelle gerne einmal ein, und alle drei spürten schon während der Reise, dass das auch dieses Mal passierte. »Na, also darauf habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Lust«, erklärte auch Janessa schon, als sich ihr Körper am Ziel wieder zusammensetzte. Sie sahen sofort, dass einiges nicht so war, wie sie es erwarten würden. Weder waren sie auf dem großen Platz in einer der größten Städte auf Therma, vor dem imposanten Gebäude, in dem immer die großen Versammlungen mit nationaler Bedeutung stattfanden, noch war ihr Gepäck mit ihnen angekommen. Sogar ihre Umhänge waren weg. Sie standen auch nicht mehr einander zugewandt, sondern mit den Rücken zueinander und blickten jede in eine andere Richtung des dichten Waldes, in dem nasser und kalter Nieselregen sanft auf sie herniederrieselte. Alle drei stellten sich sofort in Kampfhaltung hin. Aber auch ihre ausfahrbaren Kampfstöcke aus Metall hingen nicht mehr an ihren Gürtel. Einem außenstehenden Beobachter wäre aufgefallen, dass sich alle drei jetzt konzentrierten und jeder ein andersfarbiges Glühen umgab, das aber nur sehr schwach zu sehen war und sofort wieder verschwand. »Ich kann mich nicht verwandeln«, stellte Janessa auch ein wenig frustriert fest, gefolgt von einem »Gilt auch für mich« von ihrer Schwester Janessa und einem »Dito« von Esther. Danach verharrten die drei in ihrer Abwehrhaltung, bis Janessa laut schniefte. »Riecht ihr das auch?« »Es brennt«, stellte sie fest. »Ich höre auch etwas«, ergänzte Esther und drehte ihren Kopf in dieselbe Richtung, in die Janessa gerade ihre Nase hielt. »Das klingt nicht friedlich«, meinte Janessa nur, ehe sie mit einem sehnsüchtigen Ton fortfuhr, »jetzt in einen Vogel verwandeln zu können.« »Und nun?« »Abwarten«, entschied Esther und entspannte sich erst einmal wieder. »Welche Macht uns auch immer hier hingebracht hat, wird uns schon noch zeigen, was wir machen sollen.« Aus der Richtung, aus der eindeutig Brandgeruch zu ihnen herüberwehte, war auch undeutliches Schreien und Fluchen zu hören. »Da vorne ist ein umgestürzter Baumstamm«, stellte Janessa fest, sah sich noch einmal um, ohne auch nur ein einziges winziges Gepäckstück zu entdecken, und ging zu dem besagten Baumstamm hinüber, der natürlich zu einer Gattung gehörte, die auch Janessa als Hüterin der Bäume nicht kannte, aber eindeutig tot war. Während sie so da saßen, merkte Janessa wohl, wie das Leben, das den Baum bezogen hatte, immer deutlicher wahrzunehmen war, aber vor einer vollen Verbindung mit dem magischen Strom von Therma war sie noch weit entfernt. »Irgendwie nehme ich kaum etwas wahr«, stellte Esther mit gerunzelter Stirn frustriert fest. »Ich weiß, dass in der Richtung, aus der der Brandgeruch kommt, mehrere menschenähnliche sind, aber ich finde keinen Kontakt zu ihnen.« »Sollen wir uns verstecken?« schlug Janessa vor und deutete auf einen kaum erkennbaren Weg mit Spurrillen, der an der Lichtung vorbeiführte, an der sie angekommen waren. »Da habe ich überhaupt keine Lust zu«, wehrte Esther ab und zog ihre Bluse enger an sich, da es neben dem steten, leichten Regen auch ziemlich kühl war. Sie waren definitiv zu dünn angezogen, aber sie waren wohl auch erheblich weiter im Norden angekommen als ihr Zielort. Aus der Ferne hörten sie jetzt ein Gemisch aus erbärmlichem Quietschen, unverständlichen menschlichen Stimmen und Gebrüll, das nicht sehr entspannt und freundlich klang. Es gab auch Laute, die so nicht zuzuordnen waren, und als dann das erste Reittier mit seinem Reiter den Rand der Lichtung erreichte, wurde klar, warum. Was da kam, war eine gewaltige Echse von mindestens 5 Metern Länge und einer Höhe von fast 2,5 Metern. Die Echse hatte große Ähnlichkeit mit einem Saurier der Gattung Triceratops, mit einer Halskrause, hinter der ein gefährlich aussehender Mensch mit einer böse aussehenden Speerspitze saß, die über beide hinausragte und eher einer Hellebarde mit mindestens 4 Spitzen ähnelt. Das gefährliche Aussehen kam dabei von einer Vollmaske, vor der kleine Kinder wahrscheinlich schreiend geflohen wären. Die Gestalt trug eine Art Rüstung, die aus kunstvoll bearbeiteten Echsenschuppen in schillernden Grüntönen bestand. Die Gestalt sah sich prüfend um und stutzte, als ihr Blick auf die 3 jungen Frauen fiel, die so völlig entspannt auf dem umgestürzten Baumstamm saßen. Er rief etwas, was keine der 3 so richtig verstand, nach hinten, senkte seinen Speer und lenkte die unwillige Echse mit einem gewaltigen Zaunzeug vorsichtig auf sie zu. Seine Stimme klang männlich. Hinter ihm wurden noch 2 als kleinere Wupp. Hinter ihm wurden noch 2 etwas kleinere und schlankere Echsen mit entsprechenden Reitern sichtbar und lenkten ihre Echsen rechts und links neben ihn. Von den 3 ging ein unangenehmer Gestank aus, der für Esther fast einen Brechreiz auszulösen drohte. Es war jetzt nicht klar, ob der Gestank von den Reitern ausging oder von den Reittieren. Sie hoffte fast auf das Letztere, weil der Gestank etwas Krankes an sich hatte. Die 3 Reiter starrten die jungen Frauen wortlos an und eine ganz seltsame Stimmung lag in der Luft. »Was macht ihr hier?« kam schließlich die raue und tiefe Stimme des Anführers, und die Frage war nicht freundlich gestellt. »Hier ist unser Reich, und Fremde sind hier nicht erwünscht.« Plötzlich nahmen alle 3 gleichzeitig eine Welle von abgrundtiefer Angst wahr, die über sie hinwegschwappte, und nach einigen weiteren Kriegern mit ähnlich gruseligen Masken wie den 3 Reitern trottete ein Zugtier, das Ähnlichkeit mit einem gewaltigen Ochsen mit 3 Hörnern hatte, von denen sich eines mitten auf der breiten Stirn des gewaltigen Schädels himmelwärts reckte, auf die Lichtung. Das Tier erreichte auch eine Höhe von fast 3 Metern. Es zog einen einfachen Holzkarren mit 2 riesigen Holzrädern, die erbärmlich quietschten. Auf ihm gab es nur einen vergleichsweise kleinen Käfig mit 2 Menschen, von denen diese Angst ausging. Eine war eine vielleicht 40-jährige Frau und das andere ein junges Mädchen mit leicht gelockten, schulterlangen, mittelblonden Haaren und angstvoll aufgerissenen Augen, das etwa 10 oder 11 war. Beide hatten einfache Kleidung an, die vor Ruß, Schmutz und etwas starrte, was verdächtig wie kaum getrocknetes Blut aussah. Sie waren an Händen und Füßen gefesselt und hatten jede einen Ring um den Kopf, der ihre Münder bedeckte. Beide lagen auf Stroh und richteten sich jetzt mühsam auf. Die Ältere hatte ein geschwollenes Auge und starrte jetzt mit dem anderen flehend zu ihnen hinüber. Die 3 Hüterinnen im Urlaub rutschten zeitgleich vom Baumstamm und stellten sich locker nebeneinander. Weder wussten wir das, noch blieb uns eine Wahl, übernahm Esther das Antworten. Wir kommen von Terald und wurden vor wenigen Minuten hier auf dieser Lichtung gänzlich ohne unser Gepäck abgeladen und bitten daher um eure Gastfreundschaft. Die 3 Reiter sahen sich kurz an und brachen in schallendes Gelächter aus, während nun auch die Fußsoldaten an den Reitern vorbei auf die Lichtung stapften und sich zu einem fast geschlossenen Kreis um die 3 unbewaffneten Frauen aufstellten. »Ist eine von euch zufällig noch eine Jungfrau?« kam die völlig unerwartete Frage, als das Lachen langsam verebbte. »Was ist das denn für eine blöde Frage?« beschwerte sich Vanessa, als gleich mehrere der Krieger kleine Pfeile warfen. Alle drei wehrten mehrere von ihnen ab, aber jede wurde von mindestens einem Pfeil getroffen, und plötzlich wurde es dunkel. Und die Anwohner des Dorfes angsterfüllt aufschreien ließ. Esther wachte durch das Stöhnen von Vanessa auf, die neben ihr in dem jetzt völlig überfüllten Käfig gerade aufgewacht war. »Ich weiß nicht, was schlimmer ist, meine Kopfschmerzen oder dieser abscheuliche Gestank.« Sie versuchte sich zu strecken, stellte aber schnell fest, dass ihre Füße gegen Gitterstäbe aus Metall stießen, während ihre Schulter gegen die andere Seite des Käfigs drückten. »Scheiße«, stellte sie fest, »es stinkt wirklich.« Beide stöhnten auf, als ein Krieger, der neben dem Käfig Wache hielt, losbrüllte. »Die Gefangenen wachen auf!« »Brüll nicht so«, fauchte ihn jetzt auch Janessa an, ohne beachtet zu werden. Gedankensprache. »Wenigstens kehren unsere Kräfte langsam wieder zurück«, ertönte es jetzt in Esthers Kopf, und sie sah erstaunt zu Janessa hinüber, deren Hand bläulich schimmerte und dann wieder erlosch. »Hallo, Schwestern«, meldete sich jetzt auch Vanessa. »Sollen wir diesen Hirnis sofort einheizen oder noch etwas warten?« Es näherten sich Schritte, und der Krieger von der größten Echse trug... trat durch eine Plane in das große Zelt, in dem zwei Käfige nebeneinander standen. Sie waren in dem einen, und in dem anderen kauerten immer noch die Frau und das Mädchen. »Lasst doch wenigstens meine Tochter frei und opfert mich«, bettelte die Frau inständig, und das Mädchen kauerte sich an sie. »Wieso sollten wir so etwas Dummes tun?« höhnte der im flackernden Licht der Fackel noch bedrohlicher wirkende Krieger. »Eine Jungfrau zu opfern gefällt unserer Göttin und ihrem Diener besonders und rettet damit mehrere Stammesangehörigen, darunter auch meine kleine Tochter. Es ist eine Ehre für deine Tochter, ihr durch dieses Opfer vielleicht das Leben zu retten und den Fortbestand des Martiera-Kultes sicherzustellen.« »Ihr seid Martieras?« Das Entsetzen in der Stimme der Mutter war deutlich zu hören. Umso schlimmer war das amüsierte Lachen des Kriegers. »Die Diener der Drachen, die seit Jahrtausenden Menschen opfern?« »Die es seit Jahrtausenden ermöglichen, das Unerleuchtete, der einzigartigen Matiera mit einem, dem einzigen dienen, was wichtig ist, ihrem Leben«, korrigierte der Krieger barsch und schlug mit der Speerspitze gegen die Metallstäbe des Käfigs von Mutter und Tochter. »Und wir anderen werden verfüttert, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr auch wirklich geheilt werdet«, meldete sich Esther aus dem anderen Käf. »Ja«, bestätigte der Krieger knapp, und man hörte sein Grinsen, auch wenn man es nicht sehen konnte. Pause. Auch wenn das Reisen innerhalb des Planeten für die drei zu ihrem Alltag gehörte, war das Springen zu einem der... »Verstehe ich das richtig, dass wir alle an irgend so einen dämlichen Drachen verfüttert werden sollen, weil ihr krank seid, was man übrigens überdeutlich riecht?« hakte Janessa mit schneidender Stimme nach, und der Krieger wandte ruckartig seine Maske in ihre Richtung. »Und das steht dich, unseren edlen Diener der Göttin zu beleidigen«, schrie er mit sich überschlagener Stimme und deutete bedrohlich mit dem Speer in ihre Richtung. Vanessa tippte Esther auf die Schulter. »Müssen wir den Ball immer noch flach halten, oder sollen wir diesen Kranken mal zeigen, wo der Hammer hängt?« »Noch einen Augenblick«, meinte die Hüterin der Menschen, und es bildete sich eine rötlich schimmernde Aura, die im trüben Licht des Zeltes immer deutlicher leuchtete. »Verdammt, was bist du?« Der Krieger hob seinen Speer, Doch auch Janessa schimmerte jetzt blau und der Holzstab des Speeres grünte plötzlich in seiner Hand. Die gefährliche Spitze fiel nach Sekunden genauso ungefährlich auf den Boden wie die der beiden anderen Krieger, die noch mit im Zelt waren. »Entschuldige, einen Augenblick noch«, meinte Esther und trat etwas in die Mitte des Käfigs, als Janessa ihre Aufmerksamkeit den Bodenbrettern ihres Gefängnisses zuwandte, die sich plötzlich zusammenzogen und zu grünen begannen, während die Metallklammern, die sie miteinander verbunden hatten, zu Boden fielen. Es folgten die vier Ecken des Käfigs, die auch aus eisenhartem Holz bestanden und plötzlich keine Lust mehr hatten, die Einzelteile der Stangenkonstruktion miteinander zu verbinden. Die beiden großen Seitenteile kippten, je einem Schubs von Janessa folgend, nach außen, und die schmalen Endstücke mit den Dachstreben standen plötzlich zwischen vier jungen Eisenbäumen, die sich rasend schnell mit dem Boden verbanden und in die Höhe wuchsen, das Zeltdach dabei zerreißen. Die drei traten aus dem Käfig und Janessa widmete ihre Aufmerksamkeit dem Käfig der anderen beiden Gefangenen, den nach Sekunden ein ähnliches Schicksal ereilte. »Ist dieser Diener der Göttin ein sehr alter, sehr hässlicher und sehr kranker Drache, der in einer Höhle oberhalb des Dorfes haust?« erkundigte sich jetzt Janessa mit zuckersüßer Stimme. »Wenn ja, dann hat er gerade ziemlich schlechte Laune und humpelt in Richtung Dorf.« Die drei Dorfbewohner schienen zu erstarren. »Ich finde es blöd, bei der Unterhaltung die Gegenüber gar nicht sehen zu können«, meinte Esther im Plauderton und ging zu den beiden anderen Ex-Gefangenen hinüber. Sie berührte sie und beide fühlten sich plötzlich wie innerlich frisch gebadet. »Die Rüstungen scheinen doch aus tierischen Produkten zu bestehen«, meinte sie an Janessa gewandt, die nickte und grinste, ehe sie in ein gelbes Licht getaucht zu sein schien, was auch heller leuchtete als die Sonnenstrahlen, die durch das zerfetzte Zeltdach zu ihnen hineinschienen. Mit entsetzten Rufen stellten nicht nur die drei Krieger im Zelt fest, dass die Schuppen ihrer Rüstungen rasend schnell alterten und sich plötzlich in Staub verwandelten. »Jetzt kann man euch wenigstens auch wieder hören«, stellte Esther zufrieden fest und sah dann zu dem Anführer hinüber, der vor Wut zitterte und nach seinem Dolch griff, nur um zu merken, dass er seine Hand plötzlich nicht mehr heben konnte. Unter den jetzt verschwundenen Masken und Rüstungen kamen dünne, kleine Menschen in zerschlissener Unterkleidung zum Vorschein, die ungesund blass waren und jetzt ihre gefährdetsten Körperteile mit den Händen zu schützen versuchten. Und die Masken waren hauptsächlich aus einem sehr, sehr alten Holz geschnitzt, stellte jetzt Janessa fest, während sich Esther zu der Mutter und ihrer Tochter hinunterbeugte. »Macht euch keine Sorgen«, meinte sie leise, »egal was noch passiert. Die haben sich wirklich die Falschen ausgesucht. Besonders, wo wir jetzt wieder fest mit den magischen Quellen eurer eigentlich wunderschönen Welt verbunden sind.« »Wo kommt ihr denn her?« fragte das Mädchen neugierig, allen Mut zusammennehmend. »Jetzt von Tyrald«, erklärte Esther. »Geboren sind wir auf Terra.« »Auf der verbotenen Welt?« stieß die Mutter überrascht hervor und hob dann eine Hand vor den Mund, doch der Ausruf war schon hinaus. »Keine Panik, wenn einer verstehen kann, warum Terra die verbotene Welt ist, dann wir«, gab Esther zu und wandte sich dann zwinkernd ihren Schwestern um. »Wir haben genug mit den Umweltsünden unserer Geburtswelt zu kämpfen, als dass wir das auch nur vergessen können.« »Die sind fast genauso hässlich wie der Drache«, stellte Janessa fest, und Esther musste ihrem Stillen zustimmen. Auch wenn sie nur ein schwaches Bild von dem Tier sehen konnte, mit dessen Geist ihre Schwestern schon längst Kontakt aufgenommen hatte. Die ausgemergelten und krank aussehenden blassen Gesichter mit den blassgrünen, tränenden, riesigen Augen sahen noch schrecklich aus, ganz abgesehen von dem Gestank, der von den Gestalten ausging. »Der müsste übrigens jeden Moment im Dorf ankommen.« Im selben Moment erklang draußen ein schreckliches Gebrüll, das mit einem vielstimmigen Aufschrei der fast plötzlich nackten Im selben Moment erklang draußen ein schreckliches Gebrüll, das mit einem vielstimmigen Aufschrei der plötzlich fast nackt dastehenden Dorfbewohner beantwortet wurde. So, und jetzt möchte ich mich endlich einmal in ein Geschöpf verwandeln, das mich schon seit meiner Zeit auf Terra fasziniert hat, erklärte Vanessa und flammte förmlich gelb auf, während sie zum Ausgang des Zeltes ging. Dabei verschwommen ihre Umrisse und sie wuchs immer mehr an. Man sah plötzlich, wie von allen Seiten gelbe Energie auf sie zuströmte und sie sich immer mehr veränderte. Plötzlich lachte Esther laut auf, als sie die Umrisse erkannte. »Vanessa, du bist einfach spitze«, gluckste sie und schüttelte den Kopf. Langsam verdichtete sich die Form und war jetzt etwa 5 Meter hoch. Sie hatte kräftige Hinterbeine, winzige Vorderbeine und einen riesigen Schädel, der fast nur aus Zähnen zu bestehen schien. »Ich glaube es nicht«, staunte jetzt auch Janessa ungläubig. »Wenn das mal kein Tyrannosaurus ist!« Das gewaltige Tier wandte den Kopf in ihre Richtung und brüllte auf, ehe es sich wieder dem Eingang des Zeltes zuwandte, nochmals aufleuchtete und plötzlich deutlich längere Vorderbeine hatte, mit deren messerscharfen Klauen sie ungehalten den dicken Stoff zerfetzte. Janessa stupste Esther an, die noch bewundernd ihrer kleinsten Schwester nachsah, die jetzt alles andere als klein war, und deutete auf die 3 ehemals gefährlichen Stammesmitglieder, die mit aufgerissenen Mündern auf ihre Knie gesunken waren und zitternd und mit einem kaum deutbaren Ausdruck in den Gesichtern der gewaltigen Gestalt hinterher sahen. Draußen ertönte jetzt ein gewaltiges Gebrüll, das voll unbeugsamer Gewalt und Macht kündete und die Anwohner des Dorfes angsterfüllt aufschreien ließ. Esther hob die Brauen. Das war nicht ihre Schwester. Ein erneutes Gebrüll, noch lauter als das vorhergehende, erklang und hatte etwas machtvoll gelangweilt. Esther hielt dem Mädchen grinsend ihre Hand hin. »Komm, das wird jetzt bestimmt spannend«, meinte sie, und ihre Augen funkelten. »Aber das ist ein Drache«, entgegnete die Schönheit mit den ausdrucksstarken dunklen Augen unsicher. Esther strich ihr kurz über das braune Haar, wobei die bodenlose Angst verschwand, und schüttelte den Kopf. »Lass dich nicht von der abgrundtiefen Furcht leiten, die aus den Geschichten stammt, die seit vielen Jahrtausenden erzählt werden. Vertraue auf das, was du wahrnimmst, und deine eigene Kraft, und entscheide selbst, ob du handeln oder die Beine in die Hand nehmen willst, solltest.« Sie machte eine kurze Pause. »Vanessa ist die Hüterin der Tiere und hat schon auf Terralt genug magische Kraft, um sich so ziemlich jedem Gegner zu stellen.« Sie hielt dem Mädchen die Hand hin und das ergriff es mit ihrer schmalen Hand mit den langen, grazilen Fingern. »Auch ich spüre aber auf Therma diese zusätzliche, besondere Kraft, die so ziemlich jede Fantasie Gestalt werden lässt.« Die 3 Männer gar nicht beachtend, zumindest wirkte es so, traten sie auf den großen Dorfplatz, in dessen Mitte ein rechteckiger Felsbrocken von 1 Meter Höhe und gut 4 mal 5 Metern Ausmaßen thronte und Esther die Galle hochkommen ließ. Als Hüterin der Menschen zeigte ihr die magische Kraft von Therma nur zu genau, was hier schon seit Jahrtausenden Schreckliches geschah. Und da waren ihr bisher die allermeisten Bewohner der magischsten aller Parallelwelten so friedvoll und, ja, zivilisiert vorgekommen. Sie musste eigene Magie einsetzen, um sich vor den grausamen Bildern, Tönen und Gerüchen zu schützen, die sie zu überrollen schien. Sie merkte den Blick des Mädchens an ihrer Seite auf sich und blickte in deren besorgte Augen. Oh, haha. Dieses unscheinbare Wesen war auch weitaus stärker, als es den Eindruck hatte. Sogar Vanessa schien die Ausstrahlung des Steins zu empfangen, da sie locker neben ihm auf ihren Hinterbeinen hockte und interessiert in Richtung des nahen Waldes blickte, die vielen Dorfbewohner um sich herum gar nicht beachtete. Viele waren jetzt halbnackt und ihnen war jede Lust auf Gewalt vergangen. Die Baumkronen der gut 10 Meter hohen Bäume schwangen in einem kleinen Bereich des Waldes ruckartig hin und her und zeigten an, dass sich von dort etwas Großes näherte. Plötzlich ertönte in den Köpfen aller Anwesenden eine barsche Stimme so laut, dass sich alle vor Schmerz die Köpfe hielten. Das heißt, bis auf die beiden Hüterinnen und die beiden ehemaligen Gefangenen, weil Esther diese Stimme sofort dämpfte. »Wer wagt es, der Dienerin der ewigen Martiera, ihr gerechtes Opfer zu versagen?« Wenn es möglich gewesen wäre, hätten sich alle Dorfbewohner irgendwo in einem Mäuseloch verborgen. Deshalb traf es alle unvorbereitet, als in allen Köpfen eine Antwort ertönte, viel leiser, sanft und fast amüsiert. »Also wenn du so willst, melden sich hiermit die Opfergaben geschlossen ab«, ertönte es. »Die Opfergaben haben keine Lust und für so eine abgehalfterte Gottheit wie Martiera schon mal gar nicht.« Ein erneutes Gebrüll ertönte, das dann aber in ein sehr ungesund klingendes Husten überging. Es gab ein dumpfes Geräusch und erst einmal Stille, ehe der Wald sich wieder bewegte und ein riesiges Wesen auf die Lichtung gekrochen kam. Mit seinen fast 10 Meter Länge und dem gut 4 Meter hohen aufgedunsenen Körper war es schon beeindruckend groß. Aber halt nur das. Der Echsenkopf auf einem vielleicht 5 Meter langen Hals sah nicht gefährlich, sondern nur alt und krank aus, und die riesigen Augen waren milchig. »Ich muss dich nicht sehen, um dich zu besiegen«, kam es trotzig zurück. »Traurig, dass deine Göttin noch nicht einmal so ein kleines Problem beheben kann«, stellte Vanessa fest. »Aber ich werde dir helfen.« Damit bildet sie mit Esther eine Brücke direkt auf den Sehnerv der Drachin. Esther eröffnete ihr die Bilder aller anwesenden Menschen und die Hüterin der Tiere sendete sie an die Drachin weiter. »Das ist unmöglich«, schrie die Drachin und griff an. Dies geschah jedoch nicht körperlich, sondern schwarze Energie stieg aus dem Boden in das magische Wesen und schoss auf Vanessa zu. Die verwandelte sich in ihr wahres Ich und hatte plötzlich eine ungeheure Menge Energie übrig. Sie goss sie über die Drachin auf. Man sah noch, dass die greise Drachin versuchte, zu jedem Dorfbewohner eine Verbindung aufzubauen, um dessen Lebensenergie im Kampf einzusetzen. Doch sie war bereits so in hellgelbes Licht getaucht, dass dies misslang. Als sich der gelbe Umhang um sie schloss, ertönte ein letzter Schrei, diesmal in der realen Welt, und ein Blitz der Dunkelheit fegte über alle hinweg. Als er sich verzog und der Dorfplatz wieder im Licht der Sonne dalag, bot sich allen ein ekliger Anblick. Begleitet mit einem infernalischen Gestank schien sich die gewaltige Gestalt aufzulösen. Prozesse, die normalerweise Monate dauerten, spielten sich in Sekunden ab, und plötzlich war der Gestank verschwunden, und vor ihnen lag nur noch das bloße Knochengerüst eines Drachen der Alten, während eine schwarze Staubwolke zum Glück von ihnen wegzog. »Was war das denn?«, meinte Janessa verblüfft. »Auf jeden Fall schon mal beeindruckend«, konnte Esther nur erwidern. »Irgendwie scheint dieser Drache sein Leben auf Kosten der Dorfbewohner ganz schön verlängert zu haben, und das mit einer Energie, die man ganz offensichtlich als schwarz bezeichnen muss.« Erst jetzt fiel den gerade befreiten Opfergaben auf, dass praktisch alle Dorfbewohner zu Boden gestürzt waren. Erst langsam begannen sich einige von ihnen zu regen und blickten sich orientierungslos um. »Wie das Aufwachen nach einem Albtraum, der schon seit Generationen andauert«, erklärte Esther halblaut, die jetzt die komplette Verbindung zu den Dorfbewohnern hatte. Aus einer der einfachen Holzhütten kam ein Mädchen gewankt, das eigentlich große Ähnlichkeit mit der Tochter der Mutter. Sie wusste noch nicht einmal, wie die beiden heißen. »Wie heißt der eigentlich?«, wandte sie sich direkt an die beiden ehemaligen Mitgefangenen. »Ich bin Carao Terreo von Terma Centa und meine Tochter heißt Soana Torreo.« Ich bin Karao Tereo von Therma Center und meine Tochter heißt Oana Tereo.
Ihr könnt direkt mit anderen Gedanken sprechen? Ist das bei allen Menschen von Terralt so?
Das nicht, gab sie zu. Es scheint eine der Besonderheiten weniger Teraltler zu sein. Die anderen brauchen auf Terralt schon ein Amulett. Das soll hier aber gar nicht funktionieren.
Ihr seid dann also schon etwas Besonderes, meldete sie sich jetzt Soana und klang irgendwie erleichtert.
Bei uns kann man sich auch nicht...
Bei uns kann sich auch nicht jeder in einen Dinosaurier verwandeln, wandte jetzt Vanessa amüsiert ein, auch wenn das schon eine seltsame Erfahrung war. Ich habe jetzt Nackenschmerzen, weil dieser riesige Kopf mit den megaschweren Zähnen wirklich mega schwer war.
Sah aber ganz putzig aus, kam es von Janessa.
Ihr seid von Therma Center?
Da wollten wir eigentlich auch hin, stellte Esther erstaunt fest.
Wieso wart ihr denn hier?
Wir hatten einen Onkel, der hier eine Holzhütte hatte, die er uns vererbt hat, erklärte Karao. Von der ist aber nicht mehr viel übrig.
Nur dass sie Nahasa, die Waldelfe, die uns den Weg gezeigt hat, umgebracht haben, macht mich jetzt noch wütend. Das sind böse Kreaturen.
Das glaube ich nicht mal. Sie waren unter ganz bösem Einfluss, wandte Janessa ein.
Jetzt sind sie eher bedauernswert. Außerdem spüre ich, dass sie eigentlich eine große Nähe zu Bäumen und Pflanzen zu haben scheinen, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich sie anblicke, sehe ich plötzlich so etwas wie Tattoos in Blumen, Baum und Rankenform, die wieder verschwinden, wenn ich genau hinschaue.
Darauf gab es eine Erwiderung, die von ganz anderer Seite kam.
Ihr Besucher von anderen Parallelwelten habt eine ungewöhnlich große magische Kraft und ich danke euch für euren Einsatz. Mischte sich plötzlich eine völlig andere und sehr alt klingende Gedankenstimme ein, und die Köpfe wirklich aller Anwesenden ruckten in die Richtung, die entgegengesetzt von der lag, in der sich die Höhle der toten Drachin befand. Das hohe Gras bewegte sich gemächlich, und eine gebeugt gehende, verhutzelte Person, die dürr und nackt war, trat langsam und auf einen Ast gestützt ins Freie. Sie war nackt, aber von Kopf bis Fuß mit eben solchen Mustern bedeckt, wie Janessa sie gerade beschrieben hatte. Während sie langsam dahin schlufte, veränderte sie sich genau wie auch der Ast, der sich zu einem Holzstab wandelte, von dem ein pulsierendes grünliches Licht ausging. Esther und Janessa traten auf sie zu, und die Alte hob ihren Kopf und zeigte ein ziemlich zahnloses Grinsen. Auf ihrem Weg kam sie an mehreren immer noch erschöpft am Boden liegenden Dorfbewohnern vorbei. Völlig nebenbei berührte sie sie mit dem Stab. Jedes Mal gab es einen kleinen grünen Blitz und die betreffende Person sank erst noch einmal in sich zusammen. Wenn sie an einem Kind vorbeikam, bückte sie sich ächzend und berührte es mit einer Hand.
»Ich bin Tanaasa, die letzte Überlebenden der Bewahrer dieses Stammes. Der Tod dieses abscheulichen Drachen hat den Spruch beendet, der mich zu einem Baum verwandelt hielt.
Wie viele dieser grässlichen Doma-Drachen gibt es denn noch?
Vor diesem dachten eigentlich auf Therma alle, dass sie ausgestorben wären, antwortete Karao verwundert und betrachtete die alte Frau. Bei den Erwachsenen des Stammes bildeten sich auf Höhe der Fußknöchel grüne Ranken, die in Sekunden am Körper hochrankten. Darstellungen anderer Pflanzen und Insekten folgten.
»Das sind Dryaden?« wunderte sich Janessa laut sprechend.
Die alte Frau blieb genervt stehen und ihr Stab schien Energie aus dem Boden zu ziehen. Irgendwie wirkte sie auf einmal jünger und auch ihr Lächeln zeigte jetzt mehr Zähne.
»Entschuldigt. Ohne Zähne und nach Jahrhunderten als Baum auf demselben Platz fallen das Sprechen und besonders das Gehen ziemlich schwer.« Sie setzte sich wieder in Bewegung und kam immer näher.
Die immer noch sehr alt wirkende Frau berührte den ehemaligen Anführer, der sich bis zu ihr geschleppt hatte und jetzt nach einer Welle grüner Energie zusammenbrach. Als dieser Drache in die Höhle einzog und den Stamm in seine Gewalt brachte, gelang es vier von uns, ihre Form als Baum anzunehmen, weil wir Hamadryaden sind. Im Laufe der Jahrhunderte sind aber drei von uns gestorben. Sie kamen auf die Höhe des riesigen Gerippes. Erstmal diesen Müll wegräumen. Sie hob den Stab an, fixierte die Knochen, und als der Stab wieder mit Wucht auf den Boden auftraf, breitete sich von ihm grünes Licht aus und erfüllte bald pulsierend den ganzen Dorfplatz. Das Gerippe leuchtete grün auf und verschwand. Die Frau leuchtete jetzt viel heller und schien den Boden, über den sie schritt, zu reinigen. Plötzlich gab es über ihnen hoch in der Luft einen Knall, und aus dem Nichts erschien ein Drache einer ganz anderen Art. »Das ist ein guter«, rief die Alte, noch ehe irgendwer etwas tun konnte, und konzentrierte sich erst weiter auf die Reste des Gerippes, bis nur noch der Schädel übrig war. »Hey ho«, kam es von dem Drachen, der eher einem Vertreter der asiatischen schlangenartigen Luftdrachen ähnelte, und erst jetzt fiel den unten Stehenden die Reiterin auf, die hinter der Halskrause des Drachen saß und ihnen wild zuwinkte, während der Drache in einem Halbkreis elegant nach unten glitt und dann sanft landete. Die junge Frau von Anfang 20 Jahren war wie eine Kriegerin ausgestattet, schubste jetzt von hinter sich einen Sack vom Rücken des Drachen und sprang elegant zu Boden. »Willkommen auf Therma, verehrte Hüterinnen«, rief sie, ergriff den Sack und kam grinsend auf sie zu, bis sie stutzte. »Hallo Karao, und sogar die liebreißende Suana ist da. Was macht ihr denn hier?« »Wir sollten eigentlich ein Snack für diesen Drachen sein, Bilau«, entgegnete die Mutter, der von den ganzen Entwicklungen noch der Kopf schwirrte, und deutete auf den Schädel. »Sie braucht uns jetzt aber nicht mehr.« Die Kriegerin schüttelte den Kopf, öffnete den Sack und entnahm ihm drei wunderschön verzierte Umhänge. Mit ihnen näherte sie sich den drei Hüterinnen. Sie ließ sich von ihnen auf ein Knie nieder und hielt ihnen die Umhänge hin. »Auch wenn das mit dem Empfangskomitee nicht geklappt hat, wurde ich mit den Umhängen losgeschickt, als endlich klar wurde, dass euch der Erschaffer hier in den Norden geschickt hat.« Die drei Hüterinnen nahmen ihr dankbar die wärmenden Kleidungsstücke ab, während rund um sie herum die erwachsenen Dörfler einer nach dem anderen mit dem Boden zu verwachsen schienen. Die teilweise sehr kleinen Kinder scharten sich mittlerweile um die alte Frau und einige weinten. »Wir sollten noch einmal nach Thermacenta springen und etwas zu essen organisieren«, ertönte eine weiche und warme Stimme in ihren Köpfen, und der Drache schaute mitleidig auf die von Kindern umringte alte Frau. »Die Kinder brauchen etwas Richtiges zu essen und nicht den Mist, der noch in den Hütten liegt.« »Gute Idee«, stimmte Belau zu und blickte die fünf fragend an. »Möchte einer von euch vielleicht mitspringen?« Die drei Hüterinnen mussten gar nicht über eine Antwort nachdenken. Esther schüttelte ihren Kopf. »Es reicht, wenn dort bekannt wird, dass es uns gut geht, genauso wie es unserer Mutter und den anderen auf Terald mitgeteilt werden sollte«, lehnte sie den Vorschlag lächelnd ab. »Wir haben hier noch etwas zu Ende zu führen, und außerdem waren wir schon lange nicht mehr campen.« »Schatz«, wandte sich Karao an ihre Tochter, die nur müde den Kopf schüttelte. »Ich möchte jetzt nicht unter Menschen. Und außerdem will ich wissen, wie das hier weitergeht.« »Gut.« Belau kletterte wieder auf den Rücken des Drachen, der seine beeindruckenden Flügel aufspannte, die aber trotzdem noch viel zu klein wirkten. Besonders die Hüterin der Tiere schaute sich den Staat neugierig an. Als gewaltige Mengen Luftmagie durch den Drachen flossen, erhob sich dieser, und Vanessa stellte fest, dass sie auf Terald nie würde als Drachen durch die Lüfte fliegen können. Terma war und blieb die Welt dieser Kreaturen mit ganz besonderer Magie. Jetzt fühle ich mich wieder komplett, stellte Janessa zufrieden fest, nahm ihren kleinen Kampfstab vom Gürtel, den Belau auch mitgebracht hatte, und verlängerte ihn mit einer Bewegung ihres Handgelenks auf seine Kampflänge. Die beiden messerscharfen Kristalle an seinen Enden leuchteten kurz auf. Ein weiches Bett wäre jetzt aber auch schön. Ich biete euch und den Kindern Geschichten und Wissen aus einer längst vergangenen Zeit, meldete sich jetzt die einzig überlebende Bewahrerin zu Wort und setzte sich ächzend auf den blank gewetzten Schädel und grinste sie schelmisch an. Ich glaube nicht, dass du darauf verzichten willst, verehrte Retterin aus verschiedenen Welten.